MDR Kultur. Glaubenssachen.
Erben im Christentum. Über Ansprüche, Forderungen und Gaben. Eine Sendung von Bruno Preisendörfer.
Wenn man jemandem knapp auf den Fersen ist, kann das Folgen für den gesamten Lebenslauf haben. Aber manchmal reicht schon ein Linsengericht, um den kleinen Nachteil bei der großen Erbfolge wieder wettzumachen. So erzählt die Genesis über Esau, den Erstgeborenen von Rebekka und Isaak, und seinen Zwillingsbruder Jakob.
Als nun die Zeit gekommen war, da Rebekka gebären sollte, waren Zwillinge in ihrem Schoß. Der erste kam hervor, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Man nannte ihn Esau. Darauf kam sein Bruder hervor. Seine Hand fasste die Ferse Esaus.
Dann nimmt das Erbdrama seinen Lauf. Isaak bevorzugte Esau, dem nach dem Erstgeburtsrecht das Erbe zufiel. Rebekka hingegen den Jakob. Die beiden wuchsen heran und eines Tages luchste der schlaue Jakob dem starken, aber eher nicht so beschlagenen Esau das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht ab. Esau weiß dieses Recht eben nicht zu schätzen.
Ich muss ja doch sterben. Was nützt mir da das Recht der Erstgeburt?
Esaus Gleichgültigkeit, das bleibt heute meistens unerwähnt, lag aber auch darin begründet, dass es zu diesem Zeitpunkt kaum etwas zu erben gab. Vater Isaak kam erst später zu seinem Reichtum. Und als es am Ende von Isaaks Leben um den väterlichen Segen ging, zeigte sich Esau, nachdem Jakob ihn mit Hilfe der Mutter auch um den väterlichen Segen betrogen hatte, so wenig gleichgültig, dass er Jakob sogar nach dem Leben trachtete, um doch noch zu erben. War in dieser Geschichte ein Topf mit Linsen der Ausgangspunkt erblicher Zwietracht, ging es bei den Ureltern um die Frucht, die Eva auf Geheiß der Schlange vom Baum pflückte, mit Adam teilte und so das Menschengeschlecht mit der eigenen Sterblichkeit konfrontierte. Aber auch die Fortpflanzung des Lebens ist schuldbeladen.
In traditionell dogmatischer Sichtweise stellt die Erbsünde das grundlegende Faktum sexueller Fortpflanzung dar, durch die die Sünde wiederum unweigerlich von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
So drückt es der Literaturhistoriker Stefan Willer in seinem Buch Erbfälle, Theorie und Praxis kultureller Übertragung in der Moderne aus. Um aber die Auskünfte über die Erbsünde nicht nur theologisch-dogmatisch Außenstehenden zu überlassen, sei an den Römerbrief des heiligen Paulus erinnert. Er lehrte, dass
durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod auf alle Menschen überging.
Kirchenvater Augustinus arbeitete die paulinische Lehre von der Erbsünde weiter aus und ermahnte, dass die Taufe und nur sie diese Sünde tilgen, gewissermaßen abwaschen könne. Dem stimmte auch Luther noch zu, mit der ihm eigenen Drastik. Die Taufe allein sei es,
die uns dem Teufel aus dem Hals reißet.
Neben der Erbgeschichte um Esau und Jakob und der um Eva und Adam gibt es auch eine neutestamentliche Geschichte mit großer Wirkungsresonanz. Es ist die vom verlorenen Sohn. Sie wird von Jesus erzählt. Genauer gesagt, das Lukas-Evangelium berichtet, wie Jesus die Geschichte erzählt hat.
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, »Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zukommt.« Da teilte er den Besitz unter sie.
Es ist bekannt, wie die Geschichte weitergeht. Der Sohn verprasst sein vorzeitig ausbezahltes Erbe, gerät in Elend und muss sogar Schweine hüten. Nach dieser für einen Juden nahezu unerträglichen Demütigung kehrt er reumütig ins Vaterhaus zurück und wird vom Vater nicht nur beglückt aufgenommen, sondern auch noch gefeiert. Sogar ein Mastkalb lässt der Vater schlachten. Der ältere Sohn gerät außer sich vor Zorn.
So viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nicht einmal ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern? Jetzt aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet?
Hand aufs Herz, wer wäre nicht auf Seiten des älteren Sohnes? Im Evangelium aber zieht er heftigen väterlichen Tadel auf sich, und auch in der nachfolgenden Interpretationsgeschichte ist und bleibt der Ältere der eigentliche Bösewicht. Ist das nicht empörend? lädt diese Bevorzugung eines sich Bekehrenden vor demjenigen, der immer treu und Glauben bewiesen hat, nicht dazu ein, sich erst schön auszutoben und dann, wenn es nichts mehr zum Austoben gibt, zum Beispiel am Ende des Lebens, reumütig zu Gott oder ins Vaterhaus der Kirche zurückzukehren? Es gibt noch eine weitere Stelle im Lukas-Evangelium, an der Jesus sich über das Erben äußert.
Es sagte einer aus dem Volke zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er jedoch sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch bestellt? Dann sprach er zu ihnen: Habet Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch mitten im Überfluss ist das Leben eines Menschen nicht durch seine Güter gesichert.
Was nicht heißt, dass man keine Güter haben soll, obwohl bei Lukas auf diese Stelle die Sache mit den Raben in der Luft und den Lilien auf dem Feld folgt, die weder säen noch ernten und doch von Gott erhalten werden. Trotzdem ist weltliches Gut nicht an sich verwerflich, solange es auch gut verwendet wird. Das Gottesgnadentum allerdings, mit dem einst Fürstenherrschaft gerechtfertigt und weiter vererbt wurde, gehört heute nicht mehr zu dem, was gewöhnliche Gotteskinder hinzunehmen bereit sind. Damit haben soziale Revolutionen Schluss gemacht. Und schon vorher die Philosophen der frühen Aufklärung, darunter der englische Philosoph John Locke, der im 17. Jahrhundert schrieb, dass
es weder ein Naturgesetz noch ein positives Gesetz Gottes gibt, das für alle möglichen Fälle bestimmt, wer der rechte Erbe ist.
Das Erben von Macht wurde in demokratischen Staaten als historischer Ballast über Bord geworfen. In ihnen kommt Herrschaft ohne Gottesgarantie aus. Vermögen allerdings wird von Generation zu Generation weitervererbt, wie seit jeher, kann jedoch von gutwillig zukunftsbesorgten Menschen auch gestiftet werden. Bei erbkritischen Diskussionen über die Vermögensverteilung ist oft süffisant vom Matthäus-Prinzip die Rede.
Jedem, der hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben.
Die beiden diesbezüglichen Stellen bei Matthäus beziehen sich zum einen auf das Verständnis haben für die Lehren Jesu und zum anderen auf das Vermehren der Talente, die einem von Gott gegeben und anvertraut worden sind. Mit Talenten sind sowohl die jeweiligen Begabungen gemeint, als auch eine seinerzeit gültige Gewichtseinheit für Edelmetalle. Eine Umrechnung in heutige Währungen wäre anachronistisch und deshalb nicht aussagekräftig. Die zweite Matthäusstelle ist in der Deutungstradition der Dogmatik mit viel Aufwand expliziert worden. Darf man sie auch wörtlich nehmen? Immerhin handelt sie von Bankgeschäften. Der Herr tadelt und straft denjenigen, der das ihm Anvertraute nicht vermehrt, sondern bloß aufbewahrt hat. Das ist zu wenig.
Dann hättest du mein Geld auf der Bank anlegen sollen und ich hätte das meine mit Zins zurückerhalten.
Dies war der Tadel. Die Strafe, die folgt, ist furchtbar.
Nehmt ihm also das Talent und gebt es dem, der die 10 Talente hat.
Weil er die erhaltenen 5 Talente zu verdoppeln wusste.
Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis draußen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein.
Man hat sich mit seinen Talenten sowohl im Sinne von Begabungen als auch im Sinne von Finanzen vor Gott zu verantworten. Schließlich gibt es keinen Grund, warum aus religiöser Perspektive alles Handeln vor Gott Bestand haben soll, nur das Geschäfte machen, das materielle Versorgen und das familiäre Vererben nicht. Dies gilt für das Christentum oder das Judentum und ebenfalls für den Islam. Warum sonst hätte der Koran sich zu solchen Themen überhaupt geäußert, etwa in Sure 4, genannt die Weiber?
Und so ihr eine Gattin gegen eine andere eintauschen wollt und ihr habt der einen ein Talent gegeben, so nehmt nichts von ihm fort.
Es werden sogar Regelungen getroffen, die wir heute mit Pflichtteilen in Verbindung bringen würden.
Und so ein Mann oder eine Frau entfernte Verwandte zu Erben einsetzen und er hat einen Bruder oder eine Schwester, so soll ein jeder von ihnen den 1/6 empfangen.
Die Erbverteilung unter den Nachkommen ist ebenfalls geregelt.
Allah schreibt euch vor, hinsichtlich eurer Kinder, dem Knaben 2 Mädchen Anteil zu geben.
Also den männlichen Nachkommen doppelt so viel zu hinterlassen wie den weiblichen. Was nun die christliche Vermögens- und Erbberatung in unserer Gegenwart betrifft, geben beispielsweise eine Broschüre der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz und eine des katholischen Bonifatiuswerkes Auskunft. Die evangelische Initiative Was bleibt? Bietet sogar Online-Seminare zum Thema Richtig erben und vererben an.
Beim Erben und Vererben gilt es manches zu bedenken, wenn man gut vorsorgen möchte. Viele meinen, dass es zunächst vor allem darum geht, alles juristisch einwandfrei und steuerlich optimiert zu gestalten. Aber gutes Vererben bedeutet viel mehr.
Zum Beispiel, sich über die Familie hinaus zu orientieren.
Was bewegt Menschen, ihr Vermögen nach ihrem Tod an kirchliche oder diakonische Stiftungen und Projekte weiterzugeben? Es gibt ganz unterschiedliche und sehr persönliche Antriebsfedern. Eigene Erfahrungen, christliche Werte oder wichtige Lebensthemen. Es ist ein großer Vertrauensbeweis, wenn Sie Ihr Vermögen in unsere Hände legen und uns beauftragen, damit etwas Gutes zu tun, das bleibt. Sie können sich sicher sein, dass wir es in Ihrem Sinne umsetzen.
Und noch ein praktischer Hinweis?
Bitte denken Sie daran, dass es bei manchen Organisationen örtliche und übergeordnete Träger gibt. Hier ist es empfehlenswert, genau festzulegen, wer Erbe sein soll. Wenn Sie zum Beispiel die evangelische Kirche in Ihrem Testament bedenken, ist nicht klar, ob die örtliche Kirchengemeinde oder die evangelische Landeskirche das Zugewendete erhalten soll.
Die Bonifatius-Broschüre wiederum erläutert:
Die Informationen und Anregungen sollen Ihnen eine Hilfe sein, Ihrem Willen Kraft zu verleihen, um damit die Zukunft in Ihrem Sinne zu gestalten. Der Einsatz für den christlichen Glauben in der Diaspora ist dabei eine Möglichkeit wertvoller Hilfe, auf die wir Sie gerne aufmerksam machen. Denn Ihr Testament kann auch eine Zuwendung für Männer, Frauen und Familien sein, die mit ihrem Glauben in glaubensferner Umgebung nicht selten alleine stehen, ohne die Stütze christlicher Gemeinschaft. Jede Unterstützung trägt dazu bei, dass keiner alleine glauben muss.
Dieses Motiv, so wird weiter erläutert, ist zu verstehen unter der Bedingung dessen, was in modernen westlichen Gesellschaften als Säkularisierung bezeichnet wird.
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Entfremdung vom Glauben in einer immer stärker säkularisierten Gesellschaft stehen die Förderung und Entwicklung lebendiger Glaubensorte im Zentrum des Handelns. Die langfristige Vision und das solidarische Handeln des Hilfswerks sind ausgerichtet am Leitwort: Keiner soll alleine glauben.
Beide Ratgeberbroschüren empfehlen dringend, ein Testament zu verfassen, am besten ein notariell hinterlegtes. Im evangelischen Ratgeber beispielsweise heißt es:
Noch etwas spricht für ein Testament. Menschen, die sich zeitlebens gut verstanden haben, sollen über ihr Erbe nicht in Streit geraten. Ein klar formulierter letzter Wille kann manchen Unfrieden im Voraus vermeiden.
Auf den Unfrieden und die Unzufriedenheit, die möglicherweise bei enttäuschten Erben entstehen könnten, wenn große Teile des Nachlasses an kirchliche Organisationen oder gemeinnützige Stiftungen vermacht werden, gehen beide Broschüren vorsichtshalber und verständlicherweise nicht ein. Im Übrigen passen die gewöhnlichen weltlichen Interessen von Erwachsenen nicht immer zum Geist Gottes. Schon Paulus hat im Römerbrief eine diesbezügliche Ermahnung für notwendig gehalten.
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.
In der Volksbibel, Volksbibel mit X, die im Internet aufrufbar ist und sich ausdrücklich an Jugendliche wendet, wird diese Stelle aus dem Römerbrief so dargestellt:
Weil wir zu seiner Familie gehören, will uns unser Vater auch reichlich beschenken. Es kann zwar durchaus passieren, dass man uns heftige Schwierigkeiten macht, weil wir jetzt zu Jesus gehören, aber zum Schluss werden wir mit ihm ganz groß rauskommen.
Ist es das, worauf es letztendlich hinausläuft, groß rauszukommen? Vielleicht liegen Himmel und Erde, Seligkeit und irdisches Glück weniger weit auseinander, als gemeinhin angenommen und von Theologen gelehrt wird. Und vielleicht ist vieles von dem, was wir im Jenseits erwarten, von dem durchfärbt, was wir im Diesseits erhoffen. Da wir nun einmal auf Erden wandeln, ob sie nun ein Jammertal ist oder nicht, gehört ein gesunder irdischer Pragmatismus wohl zum Glauben dazu. Wie sollte es bei Eva-Kindern auch anders sein? Um zum Schluss wieder zum Anfang zurückzukehren, sei noch einmal Eva erwähnt. Aber nicht die biblische, sondern die im Grimmschen Märchen von den ungleichen Kindern. Darin wird erzählt, wie Eva und Adam nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies am Rande von Eden ein Häuschen bauten und dort ihre Kinder großzogen, an die sie ihre selbstverschuldete Sterblichkeit weitervererbten. Eines Tages kündigte Gott seinen Besuch an, um einmal nach dem Rechten zu sehen. Eva machte Hausputz, was Adam unterdessen trieb, bleibt unerwähnt, und schmückte die Kinder, aber nur die Schönen. Die Hässlichen versteckte sie, damit Gott sie nicht zu Gesicht bekam. Der Besuch zeigte sich gnädig und segnete die Kinder, merkwürdigerweise alles Söhne.
Er legte auf den ersten seine Hände und sprach: Du sollst ein gewaltiger König werden. Ebenso zu dem zweiten: Du ein Fürst. Zu dem dritten: Du ein Graf. Zu dem vierten: Du ein Ritter. Zu dem fünften: Du ein Edelmann. Zu dem sechsten: Du ein Bürger. Zum siebten: Du ein Kaufmann. Zu dem achten: Du ein gelehrter Mann. Er erteilte ihnen also allen seinen reichen Segen.
Obwohl es für gelehrte Leute etwas kränkend sein mag, erst an letzter Stelle zu kommen.
Als Eva sah, dass der Herr so mild und gnädig war, dachte sie: Ich will meine ungestalten Kinder herbeiholen, vielleicht, dass er ihnen auch seinen Segen gibt.
Und den hatten sie ja eigentlich besonders nötig. Eva holte also auch die anderen Kinder herbei. Der Herr blickte sie gnädig an und segnete sie.
Er legte auf den ersten die Hände und sprach zu ihm: Du sollst werden ein Bauer. Zu dem zweiten: Du ein Fischer. Zu dem dritten: Du ein Schmied. Zu dem vierten: Du ein Gerber. Zu dem fünften: Du ein Weber. Zu dem sechsten: Du ein Schuhmacher. Zu dem siebten: Du ein Schneider.
Und so weiter, bis hinunter zum zwölften, der zum Hausknecht gesegnet wird, wenn man das denn so nennen kann. Jedenfalls empörte sich Evas Mutterherz und sie klagte: Herr, wie teilst du deinen Segen so ungleich? Es sind doch alle meine Kinder, die ich geboren habe. Deine Gnade sollte über alle gleich ergehen. Da ermahnte der Herr die Eva:
Wenn sie alle Fürsten und Herren wären, wer sollte Korn bauen, dreschen, mahlen und backen? Wer schmieden, weben, zimmern, bauen, graben, schneiden und mähen?
Die Zukunftschancen, wie man es heute ausdrücken würde, sind eben ungleich verteilt. Die Erbchancen auch. Doch immerhin, die protestantische Sozialethik wie die katholische Soziallehre sind helfend um Ausgleich bemüht. So trug die erste Denkschrift der EKD aus dem Jahr 1962 den Titel
Eigentumsbildung in sozialer Verantwortung.
Auch die Sozialenzykliken der Päpste thematisieren das Gemeinwohl und unethische Ökonomie. Das alles ist hilfreich und lohnt die Fortentwicklung. Zugleich aber gilt bis auf Weiteres, die Geschichte von Evas ungleichen Kindern ist nicht nur ein Märchen.
Erben im Christentum. Über Ansprüche, Forderungen und Gaben. Sie hörten eine Sendung von Bruno Preisendörfer. Es sprachen Anna-Maria Kurikova und Achim Buch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Zwischen Schrift und Sinn. Vom Lesen als Kulturleistung und geistlicher Praxis.
NDR Kultur.